Hast du schon eine Aufgabe gehabt, die dir schwer war zu erledigen? Natürlich haben wir solche Schwierigkeiten im Leben gehabt, aber nach dieser Präsentation heute, vielleicht sollen wir ein bisschen anders denken, aber wir haben versucht, etwas zu erledigen im Leben und wir wissen, dass wir nicht alles erledigen, was wir erledigen möchten. Vielleicht zu Hause, vielleicht bei der Arbeit. Und durch diese Gelegenheiten erkennen wir Enttäuschung und Trauer und vielleicht einfach diese schlechten Gedanken oder Emotionen, die wir manchmal haben. Das hat bei mir passiert, als ich 18 war, in 1999 war ich 18. Und dann habe ich das Vorrecht gehabt, ein Auto zu fahren und ein Auto zu besitzen, das ein bisschen jünger als ich war. Und diese Honda Accord, das ich gehabt habe, hat nur $800 gekostet damals und war in nicht dem besten Zustand. Und einmal ist diese Wasserpumpe kaputt gegangen. Und Wasser ist überall geflossen. Und ich habe gedacht, okay, ich muss diese Pumpe wechseln. Dann habe ich versucht, diese Pumpe einfach vom Motor abzunehmen. Und es gab auch eine Schraube. Und ich konnte diese Schraube nicht befreien. Sie war einfach fest mit Rost und durch 16 Jahre auf der Autobahn. Ich könnte es nicht schaffen. Aber ich habe gedacht, ich möchte mein Auto reparieren. Was soll ich tun? Natürlich werde ich einfach Papa fragen. Und mein Vater, als ich 18 war, war ein bisschen größer als ich. Ich war ein bisschen wie Shane gebaut, ein bisschen größer, aber nicht so groß. Mein Vater aber hat Arme und er hat Kraft. Und ich habe einfach gesagt, hey, Paps, könntest du bitte mir helfen mit dieser Schraube? Und mein Vater ist zum Auto gekommen und er hat auch gern gebastelt, als er jung war. Und er hat gesagt, hey, ich zeige dir, wie es geht. Und mit viel Kraft hat er einfach, boom, diese Schraube freigemacht. Ich habe gedacht, ach, so hilfreich, ein bisschen Hilfe vom Vater zu haben. Diese Kraft, die ich nicht in mir selbst habe, kann ich auch bekommen durch eine andere Person. Ich muss einfach fragen. Ich muss einfach auf zu ihm gehen. Und in unserem Glauben, besonders wenn es um Wachstum geht, erleben wir etwas Ähnliches in unserem christlichen Leben. Wenn wir im Glauben wachsen möchten, besonders im wirksamen Glauben wachsen möchten, dann müssen wir einfach zu Jesus gehen. Wir müssen Jesus anschauen. Er ist laut Hebräerbrief 12,2 der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir etwas nicht schaffen in unserem Leben, besonders in unserem Leben als Gläubigen, dann müssen wir bestimmt uns erinnern, dass wir einfach zu Jesus gehen müssen und dass wir ihm vertrauen müssen. Das tun wir, als wir durch Markus predigten. Und heute werden wir Markus 9, 14 bis 29 anschauen. Markus 9, die Verse 14 bis 29 anschauen. Und durch diesen Text, in diesem Text, in unserem Text heute, werden wir zwei grundlegende Wahrheiten sehen oder entdecken, die du wissen musst, um in wirksamen Glauben zu wachsen. Zwei grundlegende Wahrheiten. Natürlich gibt es viele Details, viele Infos in dieser Stelle, aber ich möchte einfach alles anschauen und mit euch heute zwei Wahrheiten entdecken von dieser Stelle, die du wissen musst, um in wirksamen Glauben zu wachsen. Und diese Wahrheit ist uns nicht, oder diese Wahrheiten sind uns nicht neu. Das haben wir auch schon gehört von Sprüche 3, Verse 5 bis 8. Wir haben sogar eine Predigt von diesem Kapitel gehabt in der Gemeinde, glaube ich. Sprüche 3, ab Vers 5 lesen wir, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, lesen wir in der Bibel hier in Sprüche 3. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Da wird deinen Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und wir möchten auch in unserem Text heute, in Markus 9, Jesus anschauen und wir möchten lernen, wie wir ihm vertrauen können. Nicht auf uns selbst schauen, sondern auf Jesus. Und in meiner Bibel sehe ich hier in Markus 9 den Untertitel Heilung eines besessenen Knaben. Hier in Markus 9, bevor Vers 14. Der Untertitel beschreibt, was in diesem Text passiert natürlich, was Jesus getan hat. Darum geht es aber nicht. Ich würde nicht sagen, dass der Punkt der Geschichte ist, dass dieser Knabe geheilt ist. Es ist, was passiert ist. Aber der Punkt des Texts ist nicht, dass der Knabe geheilt ist. Die Geschichte wird, wie wir anschauen, wie Markus es geschrieben hat, hat viel mehr mit wirksamen Glauben zu tun. Lasst uns den Text anschauen und ihn besser verstehen. Ab Vers 14, Markus 9. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jungen gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie könnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn hierher zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wetzelt sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm so schon so? Und er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft in Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem ungläubigen Glauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie und er zehrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum könnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. So ist der Text, den wir anschauen heute. Wir sehen hier in unserem Text, dass Jesus kommt Berg runter. Wir haben in der Stelle, im Text vom letzten Wochenende, haben wir gesehen, dass Jesus den Berg hochgegangen ist mit den drei Jüngern. Petrus, Johannes und wer war auch dabei? Kommt nicht vor in meinen Gedanken, aber in Vers 13 in Markus 9, 1 bis 13 sehen wir, dass Jesus verklärt ist, dass Jesus seine Herrlichkeit gezeigt hat zu den drei, die da waren. Wir haben gesehen, dass sie auf dem Berg waren, sie sind aber runtergekommen zum normalen Leben. Und das haben wir auch gesagt letztes Wochenende, dass wir, nachdem wir Jesus anschauen, wir kommen zurück zu diesem normalen Leben. Und das sehen wir hier. Jesus ist runtergekommen und als er in Vers 14 den Jüngern Als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrten, die sich mit ihnen stritten. Markus hat schon gesagt, dass diese Schriftgelehrten streitsüchtig waren in Markus' Evangelium. Die waren immer bereit zu kämpfen. Sie waren immer bereit, ihre Meinung zu geben. Und es gab hier in diesem Moment auch etwas zu besprechen. Und dann sehen wir in Vers 15, und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als die Jesus angeschaut haben. Die haben Jesus gesehen und die sind auf zu ihm gegangen, um ihn zu begrüßen. Diese Volksmenge sah Jesus und sind sofort auf ihm gegangen. Und er fragte die Schriftgelehrten, Jesus hat diese Frage gestellt, hey, was ist hier los? Ich sehe, dass ihr alle streitet. Was ist los? Was streitet ihr euch mit ihnen? Und Markus zeigt oder antwortet diese Frage nicht durch die Jünger für uns und auch nicht durch die Schriftgelehrten, sondern was wir in Vers 17 sehen, ist der Vater oder wir sehen den Vater. Einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und dann sehen wir hier die Symptome. Was ist mit diesem Knaben, was ist mit diesem Junge los? Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schaumt und knirscht mit seinen Zähnen und war starr. Dieser Vater hat bestimmt von Jesus gehört. Und alles, was Jesus getan hat, um Menschen zu heilen. Wie oft haben wir in Markus' Evangelium schon gesehen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat? Wie oft haben wir in Markus' Evangelium gesehen, dass Jesus Menschen geheiligt hat? So oft, fast jeden Sonntag verkündigen wir hier von vorne, Jesus ist mächtig. Jesus hat eine göttliche Autorität, um Menschen zu heilen, auch Sünde zu vergeben. Das verkündigen wir ständig. Und hier haben wir einen Vater, der auch von Jesus gehört hat. Und er hat auch seinen Sohn angeschaut und gedacht, ich habe hier eine Aufgabe in meinem Leben, die ich nicht erledigen kann. Ich kann nicht selbst meinen Sohn heiligen. Es ist unmöglich, dass ich diesen Dämon austreibe. Ich muss einfach zu Jesus gehen. Er hat gehört von Jesus, alles, was Jesus getan hat, Menschen zu heilen. Und vielleicht ist er zu diesem Punkt in seinem Leben auch fast hoffnungslos. Vielleicht ist dieser Vater, vielleicht hat er versucht, auch mit Medizin dem Sohn zu helfen. Vielleicht hat er durch andere Wege versucht, dem Sohn zu helfen und nichts hat geklappt. Und er hat gedacht, ich habe nichts mehr. Aber ich habe von Jesus gehört und ich muss Jesus sehen. Und ich muss meinen Sohn zu Jesus bringen. Und ich möchte, dass ihr auch seht, wie schlimm diese Situation tatsächlich ist. Schau mal Vers 20 an. Und sie brachten ihn zu ihm, der Sohn, dieser Junge. Die haben ihn zu Jesus gebracht. Und sobald der Geist ihn sah, Jesus angeschaut hat, sehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wetzelt sich und schäumte. Es war sehr schlimm, diese Situation. Warum erkläre ich, dass diese Situation so schlimm war? Was haben wir letzten Sonntag angeschaut? Die Herrlichkeit Jesus. Durch diese Verklärung haben wir gesehen, dass Jesus herrlich ist. Wir haben auch Offenbarung 4 und 5 vorgelesen hier in der Predigt. Wir haben gesehen, wie die Ältesten in den Himmel und auch alle diese lebendigen Wesen, die um Jesus herum sind, die singen den ganzen Tag, heilig, heilig, heilig ist Jesus. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und auch, was hat Petrus gesagt auf dem Berg letzten Wochenende, letzten Sonntag? Er hat gesagt, wow, warte mal, so wunderbar, die Herrlichkeit Jesus anzuschauen. Lasst uns einfach drei Zelten aufbauen hier. Ich brauche keinen, ist okay. Ich werde einfach auf den Steinen schlafen. Aber für Jesus, für Elia, für Mose, wir können ein paar Hütte hier bauen, dann können wir einfach in dieser Herrlichkeit bleiben. Aber dann hat er auch eine Stimme vom Himmel gehört. Und diese Stimme vom Vater hat gesagt, hey, hör zu. Was auch immer Jesus sagt, ihr müsst ihm folgen. Und dann plötzlich in dieser Geschichte sehen wir, dass Jesus mit den drei Jüngern, die sind nicht da oben geblieben auf dem Berg, sie sind einfach zurück zum normalen Leben gekommen. Und das ist, wo wir wohnen auch heute, nicht wahr? wir können predigen, wir können auch üben, durch die Heilige Schrift die Herrlichkeit Jesu anzuschauen. Das sollen wir tun. Und wir haben unsere stille Zeit, wo wir durch das Evangelium arbeiten, wo wir die Schrift lesen, wo wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Wir haben auch Zeiten im Leben, wo wir einfach draußen anschauen, im November, am Ende November, wir sehen die Sonne und wir denken, herrlich ist Gott, er ist so herrlich. Wir haben diese Zeiten, entweder in der Woche oder vielleicht am Tag oder täglich, wir haben diese Zeiten, wo wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Aber dann öffnen wir auch die Augen und wir sehen, dass das Leben, in dem wir wohnen, einfach ein Kampf ist. Das Leben hier auf der Erde ist nicht so schön wie das Leben, die wir mit Jesus haben werden im Himmel, nicht wahr? Wir sagen, hey, lasst uns die Herrlichkeit Jesus anschauen, lasst uns immer diese große Auffassung von Jesus vor unseren Augen haben, damit wir jeden Tag alles anschauen durch diese Brille, diese Jesus-Brille, wo wir einfach seine Herrlichkeit vor uns haben. Aber dann Montag kommt, nicht wahr? Und wir fahren, nicht alle, aber vielleicht einige von euch, fährt zur Arbeit. Du fährst zur Arbeit und du denkst, oh, wie werde ich einfach durch diesen Tag kommen heute? Oder auch vielleicht zu Hause. Und ich verstehe auch, in einer Gemeinde haben wir viele schöne Familien. Viele gute Familien, die versuchen, biblische Prinzipien anzuwenden. Aber ich verstehe auch für einige, vielleicht auch einige, die diese Predigt anhören später, die werden auch denken, oh, meine Familie ist so weit entfernt vom Himmel. Das Leben, das ich hier auf der Erde lebe, ist so anders als die Herrlichkeit, die ich in Jesus sehe. Wie kann ich einfach durchkommen? Das führt uns zu dieser ersten Wahrheit, die ich entdecken möchte heute Morgen, die du wissen musst, um in wirksamen Glauben zu wachsen. Du musst deinen täglichen Kampf kennen. Du musst deinen täglichen Kampf kennen. Wir haben diese schönen Zeiten, die wir unbedingt brauchen, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen, ihn besser kennenzulernen, zu verstehen, wer er ist und was er tut. Super wunderbare Zeiten, die wir brauchen, aber wir wohnen nicht momentan auf dem Berg, nicht wahr? Wir bleiben nicht den ganzen Tag in dieser Umgebung. Das wäre schön, das kommt eines Tages, aber ist noch nicht angekommen. Und wir wohnen in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, wo wir unseren täglichen Kampf kennen müssen. Die Verklärung Jesus ist der Blick auf den Himmel, den wir haben müssen, den wir brauchen. Wie zum Beispiel, was wir in Offenbarung 5,12 gelesen haben, würdig ist das Lamm, haben sie gesungen im Himmel, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Lob. Und wir möchten, dass alles in unserem Leben einfach dient, um Jesus zu loben. Aber wir verstehen auch, dass alles, was wir erleben im Leben, nicht besonders einfach ist. Wir werden auch solche Kämpfe haben, wo wir auch, was wir hier vielleicht im Kontext sehen, wo etwas schief geht mit einem Sohn. Wo das Leben des Sohnes hier in dieser Geschichte total zerstört war. Er hat kein normales Leben. Er hat keine Gelegenheit, ein normales Leben zu führen. Die Realität ist, dass wir noch nicht im Himmel wohnen. Wir sind noch nicht da. Und viele schlechte Sachen passieren jeden Tag. Und ich möchte nicht sagen, das ist okay, das ist kein Problem. Wir müssen einfach verstehen, was für einen Kampf wir haben. Wo wohnen wir momentan? Und hier zurück zu unserem Text in Markus 9. Sehen wir ein physisches Problem, aber mit einer geistlichen Ursache. Habt ihr das gesehen? In Vers 17 sehen wir, dass dieser Junge einen Geist hat. Auch in Vers 20, ein Geist, auch in Vers 22, das heißt nicht die Krankheit, die er gehabt hat, sondern der Dämon. In dieser Stelle, die wir hier haben, sehen wir ein physisches Problem, aber mit einer geistlichen Ursache. Und in dieser Welt müssen wir uns daran erinnern, dass wir in einem geistlichen Krieg sind. Das normale Leben für uns als Gläubigen hier auf dieser Erde, während wir auf Jesus warten, während wir auf den Himmel warten, ist ein geistlicher Krieg. Lasst uns kurz über Satan und Krankheiten reden. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier diese Stelle lesen und denken, wow, das ist interessant. Wir sehen hier in diesem Text einen Jungen. Und er hat eine Krankheit gehabt oder er hat, was wir auch vielleicht als eine Krankheit nennen könnten heute durch die Medizin. Aber Jesus hat uns durch Markus erklärt, dass dieses Problem eigentlich eine geistliche Sache ist, hat eine geistliche Ursache. Und dann müssen wir auch uns erinnern, dass die Probleme, die wir auch haben im Leben, haben oft eine geistliche Ursache. Die Probleme, die wir im Leben erfahren, die wir haben, haben oft eine geistliche Ursache. Ich meine nicht, dass wir die Sicht haben sollten, dass jede Krankheit und jede Sünde in deinem Leben von einem Dämon verursacht ist. Das habe ich nicht gesagt heute Morgen. Ich habe gesagt, dass wir uns erinnern müssen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Und viele Sachen, die in unserem Leben passieren, haben etwas Geistliches im Hintergrund. Und wir sollten nicht so schnell sein, diese theologische Wahrheit abzulehnen. Wir sollen nicht daran denken, wenn wir Probleme in diesem Leben haben, wir sollen nicht so schnell sein, zu denken, dass es nicht geistlich ist, dass es nur um Medizin geht oder nur um den Körper geht. Seit dem Punkt im Garten an, wann Satan einen Einfluss auf Adam und Eva gehabt hat, die zur Sünde und zum Tod hinführt, können wir sagen, dass Satan ein Teil der Ursache aller Probleme in diesem Leben ist. Seit dem Punkt im Garten, ihr kennt diese Geschichte sehr, sehr gut, nicht wahr? Die Kinder haben diese Geschichte in der Kinderstunde gelernt und wir reden oft über 1. Mose 3 zu Hause, wenn wir über Sünde reden. Wir verstehen, was da passiert ist. Adam und Eva, perfekt und vollkommen geschaffen, ohne Sünde, aber mit der Gelegenheit zu sündigen. Und Satan hat einen Einfluss auf Adam und Eva. Und was wird gewiss passieren, wenn Adam und Eva sündigen? Sie werden gewiss sterben. Und nun leben wir in einer Welt, wo wir die Konsequenzen von 1. Mose 3 haben. Eine 1. Mose 3 Welt, können wir sagen. Und alles, was in unserem Leben passiert, das schlecht ist, das nicht das Ziel erreicht, das um Sünde ist, sogar die Krankheiten, die wir haben, können wir mindestens, vielleicht nicht heute sagen, ich bin erkältet, deswegen habe ich einen Dämon. Das würde ich nicht sagen, aber wir können mindestens zurück zu 1. Mose 3 gehen und sagen, alles, was schlecht ist in meinem Leben, das passiert, das nicht das Ziel Gottes erreicht, alle Probleme, die ich habe, habe irgendwie eine Ursache in 1. Mose 3. Gibt das Sinn? Gut, weil wir müssen uns daran erinnern, dass wir heute uns in einem Kampf finden. Wir möchten immer an die Herrlichkeit Jesus denken. Wir möchten seine Herrlichkeit durch das Evangelium anschauen, jeden Tag in der stillen Zeit, morgens früh. Wir steigen den Berg auf, nicht wahr? Wir öffnen die Bibel, wir lesen, wir beten, er hört unsere Gebete und dann gehen wir einfach raus und wir sehen das Leben oder die Welt, in der wir leben. Und die Welt ist einfach zerstört und es gibt Satan und seine Mächte und die kämpfen gegen Gott in dieser Welt. Ganz klar und deutlich, Satan hat Ziele, dich zu zerstören. Johannes 10,10. Ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese einfach kurz vor. Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um zu stellen, zu töten und zu verderben. Welche Ziele hat Satan in dieser Welt heute? Zu stellen, zu töten und zu verderben. Und wenn wir etwas in unserem Umwelt schauen oder in unserer Welt anschauen, die zerstört ist, oder die stirbt oder die einfach weggeht oder gestohlen ist, geklaut ist, dann können wir auch sagen, was ich in dieser Welt sehe, ist einfach, was Satan schaffen möchte in dieser Welt. Oder was wir auch in Johannes 8, 44 lesen, Jesus hat zu denen gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Wenn wir Sünde sehen in unserem Leben, diese tägliche Herausforderungen, die wir haben, dann sollen wir auch daran denken, es gibt viel mehr hier als einfach mein Leben. Es gibt einen Kampf hier, einen großen geistlichen Kampf, der überall ist und heute passiert. Und dazu müssen wir auch Epheser 6 aufschlagen. Könnt ihr Epheser 6 aufschlagen? Vers 12 natürlich. Ihr kennt diese Stelle vielleicht ziemlich gut, wo Paulus uns geholfen hat, zu verstehen, was eigentlich in unserer Welt los ist. Epheser 6, 12. Paulus hat für uns hier geschrieben, in Vers 12. Zuerst in Vers 11, einfach ein bisschen Kontext zu haben, wissen wir, dass Paulus geschrieben hat, sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und in dieser großen Stelle werden wir auch sehen, was das ist. Aber Vers 12, denn unser Kampf, warum sollen wir diese Waffenrüstung anziehen? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Du musst deinen täglichen Kampf kennen. Er ist ein geistlicher Kampf. Das sehen wir in Markus 9, als wir diesen Jungen anschauen und sehen, dass er eine Krankheit gehabt hat. Aber Jesus hat klar und deutlich gesagt, in diesem Fall kommt von einem Dämon. Dann sehen wir auch durch die Schrift und verstehen wir, dass der Kampf, den wir in diesem Leben haben, geht um etwas Größeres als nur das physische Leben. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrschen der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Satan ist kein Fan von Gott. Aber als Gläubigen, Gott ist unser Vater, nicht wahr? Und Satan, was kann Satan gegen Gott tun? Lass uns darüber denken. Wie kann Satan seine Kraft, seine Macht, seine Werkzeuge, was kann er tun gegen Gott? Stellt ihr euch vor, dass er einfach in den Himmel geht und möchte etwas gegen Gott tun. Er möchte gegen Gott kämpfen. Soll er einfach soll er bereit, einfach Karate mit Gott zu üben? Überhaupt nicht. Er kann nichts gegen Gott tun. Aber erinnert ihr euch auch, was in Hiob 1 passiert ist? Satan ist tatsächlich auch zu Gott gegangen. Er hat mit Gott gesprochen und hat er gesagt, hey, habt ihr überlegt, oder hast du überlegt, Gott, den Hiob? Und dann hat Satan angefangen, gegen Gott zu kämpfen, durch die Herausforderungen, durch die Anfechtungen, durch die Krankheiten, durch alle Probleme, die Hiob im Leben gehabt hat. Und das passiert immer noch heute. Was wir hier in Markus 9 sehen, ist, was wir auch ständig in unserem Leben passieren. Wir wissen, dass Jesus herrlich ist. Wir verstehen, dass er mächtig ist. Aber wir verstehen auch, dass er momentan im Himmel lebt und wohnt, zur Rechten Gottes. Und hier sind wir auf der Erde und Satan versucht, gegen Gott zu kämpfen, weil er kein Fan von Gott ist. Er hasst Gott sogar. Und er versucht, dich zu zerstören, um gegen Gott zu kämpfen. Das passiert vielleicht auch für die in der Schule, die Polizisten als Eltern haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Kind in der Schule, dass der Vater von diesem Kind Polizist ist? Und der Polizist hat die Verantwortung auch, die Gesetze einfach zu halten. Und vielleicht hat der Polizist auch eine Anzeige ausgefüllt gegen den Vater von einer anderen Familie. Und nun kommen die zwei Jungs zusammen in der Schule. Könnt ihr euch vorstellen, dass der eine Junge vielleicht ein bisschen Hass für den anderen Jungen hat, weil der Vater von diesem Jungen etwas gegen den anderen Vater, das war eine schwere Illustration, vergiss es. Einfach, wir sollen einfach wissen, dass der Kampf, in dem wir uns finden, ist ein geistlicher Kampf. Wir sollen nicht so schnell sein zu denken, Satan mag nichts heute. Vielleicht in dieser Geschichte von Markus 9 lesen wir, dass Satan etwas getan hat, aber für uns heute ist es kein Problem. Ständig kämpft Satan gegen Gott und wir müssen unseren täglichen Kampf gut kennen. Wir sind in einer geistlichen Kampf. Lasst uns zurück zu Markus gehen, Markus 9, hier zu unserem Text. Wir haben hier gesehen in unserem Text, dass das Problem vorkommt, diese Krankheit, dieser Junge, der besessen ist. Und wir haben auch gesehen in Vers 20, nicht in Vers 20, wir haben gesehen, dass dass der Vater gesagt hat, ich habe deinen Jungen, Vers 18, gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie könnten es nicht. Die könnten diesen Dämon nicht austreiben und wir sollen uns auch vielleicht eine Frage stellen, warum nicht? Weil wenn ich mich an Markus 6, 7 erinnere, dann sehe ich, dass Jesus die 12 gerufen hat zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Oder was wir auch vielleicht in Lukas 9, Verse 1 bis 2 lesen, die gleiche Geschichte aber vom Lukas-Evangelium. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und Vers 2 von Lukas 9, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Jesus hat ihnen Vollmacht gegeben, um Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen. Aber in dieser Stelle, die wir vor uns haben heute, wir sehen, dass die Jünger das nicht geschaffen haben. Es war ihnen unmöglich. Die sollten diesen Dämon austreiben können, die haben es aber nicht geschaffen. Warum? Und wir sollen diese Frage stellen. Das sehen wir ab der zweiten Hälfte von Vers 18. Der Vater in dieser Geschichte hat gesagt, und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie könnten es nicht. Er aber antwortete ihm. Jetzt sprach Jesus hier, O du ungläubiges Geschlecht. Jesus hat nicht hier in diesem Kampf zu den Jüngern gesagt oder zu dem Vater gesagt, oh, ich verstehe, dieser Dämon, er ist ein bisschen größer als die anderen Dämonen. Er hat hier nicht gesagt, dieses Problem ist ein riesiges Problem und ich verstehe, dass die Jünger nicht mächtig waren oder nicht fähig waren, diesen Dämon auszutreiben. Das hat Jesus nicht gesagt. Wenn ich Markus 6, 7 anschaue und denke auch in unserem Kontext, dass die Jüngern die Autorität, die Vollmacht hätten oder gehabt haben, Dämonen auszutreiben, das haben sie hier nicht getan. Und dann Jesus sagt, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bring ihn her zu mir. Es ist nicht der Fall, dass dieser Dämon zu groß war oder vielleicht anders war als die anderen Dämonen, die schon ausgetrieben waren. Es ist nicht, dass diese Krankheit so anders war, dass Jesus gesagt hat, ach, ich verstehe, dass ihr das nicht geschafft habt, aber du brauchst einfach eine Person, die mächtiger ist. Ich schaffe es. Das hat er nicht gesagt. Er hat die Jüngern angeschaut hier eigentlich und auch die Volksmenge und auch den Vater. Und er hat gesagt, ihr glaubt nicht einfach. viele Herausforderungen, viele Probleme im Leben. Satan kämpft gegen euch und hier ist das Problem. Kein Glaube. O du ungläubiges Geschlecht, wer hat hier in diesem Text nicht geglaubt? Die Volksmenge? Ja, höchstwahrscheinlich der Vater? Ja, und der Jünger Jesu? Ja. Die haben nicht den Glauben gehabt, den sie haben sollten. Und erinnert ihr euch, was für ein Chaos ausgebrochen hat hier in Vers 20, was ich schon vorgelesen habe? Sie brachten ihn zu ihm, den Jünger. Die haben den Jünger zu Jesus gebracht und sobald der Geist Jesus sah, sehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Dieses Problem war ein riesiges Problem. Aber in diesem Moment, Jesus hat gesagt, wir könnten es schaffen. Wir müssen einfach glauben. Und die zweite grundlegende Wahrheit, die ich entdecken möchte heute Morgen mit euch, die du wissen musst, um in wirksamen Glauben zu wachsen, ist, zweitens, du musst deinen alltäglichen Sieg kennen. Du musst deinen alltäglichen Sieg kennen. Zuerst haben wir gesagt, dass wir unseren täglichen Kampf kennen müssen. In welchem Kampf finden wir? Und dann sehen wir hier auch durch Jesus, dass wir unseren alltäglichen Sieg kennen müssen. Du hast ein Werkzeug zu nutzen, um diesen Krieg zu gewinnen. Wir haben ein Werkzeug sozusagen, zu nutzen, um diesen Krieg zu gewinnen. In unserem Text sehen wir, dass die Jünger und der Vater dieses Werkzeug nicht reichlich gebraucht haben. Und in Vers 21 sehen wir, und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Ich habe gerade eben von der Schlachter-Übersetzung vorgelesen. Die Aussage, die wir auch hier in der Schlachter-Übersetzung, ist ziemlich schwach. Der Vater hier hat gesagt, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Die Aussage, wenn du etwas kannst, ist super schwach. Aber oft denken wir dasselbe, nicht wahr? Die gleiche Aussage haben wir, vielleicht nur in unserem Herzen, aber vielleicht auch im Mund. Wir sehen eine Herausforderung in unserem Leben, ein Problem in unserem Leben, in diesem Kampf, in dem wir uns finden. Und wir sagen die gleichen Worte, vielleicht, wenn Gott etwas machen kann, dann werden wir eine gute Lösung finden. Aber diese Einstellung ist nicht gut angenommen bei Jesus. Er hat nicht diese Ansicht gesehen, nicht diese Worte gehört und gesagt, ja, ich stimme zu, vielleicht kann ich etwas tun, ich werde schauen, vielleicht. Das hat Jesus nicht gesagt. Schau mal Vers 23 an. Jesus sprach zu ihm, und hier müssen wir ein bisschen mit dem Text arbeiten, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich habe gerade eben von der Schlachter-Übersetzung vorgelesen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen interaktiv mit mir sein in dieser Predigt? Könnt ihr euch melden? Wer hat eine Schlachter-Übersetzung vor sich momentan? Viele hier, okay. Aber haben einige von euch auch die Elberfelder-Übersetzung? Wir sehen etwas anderes in der Elberfelder-Übersetzung. Wir haben von Jesus gehört in der Schlachter-Übersetzung, wenn du glauben kannst, Strich, alles ist möglich dem, der glaubt. Aber in der Elberfelder-Übersetzung lesen wir, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst, habe ich das gut ausgedrückt? Fragezeichen. Nicht, dass Jesus gesagt hat hier in der Elberfelder-Übersetzung, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. In der Elberfelder-Übersetzung haben wir eine Frage. Wenn du kannst, und das zeigt uns ein bisschen mehr von der Idee, die wir von Jesus haben. Der Vater hat gesagt, auch, und ich verstehe, total Chaos in dieser Situation. War nicht einfach, großes Problem, Dämonen, schrecklich, schlimm. Aber der Vater hat gesagt, doch, wenn du etwas kannst, Jesus hat diese Worte gehört und er hat nicht einfach gesagt, wer glauben kann. Er hat gesagt, wenn du etwas kannst. Und hier ist vielleicht eine letzte Gelegenheit, interaktiv zu sein. Wer von euch liest die Luther-Bibel 2017? Wenig. Ist okay, ja. Ich nutze die Schlachter-Übersetzung ständig. Die Übersetzung habe ich kennengelernt hier vor 5 Jahren. Ich lese die ständig. Aber in der Luther-Bibel, ich finde, dass die Übersetzung super ist, weil wir lesen hier, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, ist eine gute Übersetzung, wenn wir den griechischen Text anschauen. Jesus hat nicht einfach auch gesagt in dieser Stelle, es ist gut zu glauben. Und er hat auch nicht eine Frage gestellt, wenn du kannst. Es ist mit Aufzeigen, es ist sehr intensiv, was wir hier haben. Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem der Herr glaubt. Komm schon, hat Jesus gesagt hier in diesem Text. Ich sehe, dass alles chaotisch ist. Ich sehe dieses große Problem, das vor mir liegt. Ich sehe alles, hat Jesus gesagt. Der Vater hat aber die Frage gestellt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Und Jesus hat gesagt, wenn ich etwas tun kann, kennst du mich nicht? Hast du nicht von mir gehört? Nichts ist bei mir unmöglich. Es ist nicht, wenn ich vielleicht kann. Jesus ist überzeugt, dass er kann. Und deswegen fragt er auch nicht, oder stellt dir keine Frage hier. Er sagt ganz klar und deutlich, deine Einstellung ist falsch. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus uns helfen kann in unseren Problemen, die Einstellung ist einfach falsch. Wir müssen unseren täglichen Sieg kennen, und das heißt Jesus selbst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und hier ist der Schlüssel. Schau mal Vers 24 von Markus 9 an. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Zu diesem Punkt hat er diese Aussage gesprochen, wenn du etwas kannst. Jesus hat gesagt, was? Natürlich kann ich etwas tun. Und der Vater hat in diesem Moment verstanden, im Licht diesen Problemen müsste ich einfach zu Jesus gehen, Jesus glauben und sogar bitten, um mehr Glauben zu bekommen. Hier ist sogar eine Art des Glaubens, in dem der Vater mit Jesus gesprochen hat und gesagt hat, hilf mir einfach, mehr und mehr zu glauben. Weil diese Fähigkeit, durch diese Probleme zu kommen im Leben, ist nicht in uns gefunden, sondern in Jesus gefunden. Und wir müssen ihn anschauen, seine Herrlichkeit kennenlernen, einfach erstaunt von seiner Herrlichkeit sein. Und dann, wenn wir diese Probleme, diese täglichen Probleme, die wir ständig sehen werden, bis wir heimgehen, dann müssen wir einfach Jesus vertrauen. Vers 25, da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zehrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Und ich finde diese Worte, sodass viele sagten, er ist tot, super passend zu unserem Kontext. Ich verstehe, es war vor einigen Sonntagen, aber was haben wir in Markus 8 gesehen? Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Jesus hat gesagt, das stimmt, endlich erkennt ihr, wer ich tatsächlich bin. Und dann hat Jesus angefangen zu erklären, dass er einfach chillen muss. Dass er gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst genießen darf. Seid ihr noch wach? Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat angefangen zu erklären, dass er auch sterben muss. Und die Jünger haben gesagt, oh nein, das kann nicht sein. Dann Jesus hat gesagt, okay, es muss so sein. Und auch, Wenn du an mich glaubst, wenn du an das Evangelium glaubst, dann solltet ihr auch erkennen, dass nicht nur ich, Jesus, sterben muss, sondern ihr müsst euer Leben geben, um mir zu folgen. Total, 100%. Ihr müsst einfach dein Leben, du musst dein Leben geben, um Jesus zu folgen, hat Jesus gesagt. Dann hat Jesus seine Herrlichkeit gezeigt. Und dann, was haben sie auch darüber gesprochen? Was hat Jesus gesprochen mit Elia und Mose? Dass Jesus sterben muss. Sterben, 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 sterben haben wir hier im Kontext. Und dann hier haben wir hier der Junge, oder wir haben den Junge, und es war wie, dass er gestorben ist. Ich kann mir vorstellen, dass er auf dem Boden lag, dass alle haben gesagt, der Dämon ist raus, aber so ist, und das Leben ist auch weg. Er ist einfach tot. Und die haben ihn angeschaut und gedacht, ach, es ist wie, dass er einfach gestorben ist. Aber dann, was ist in unserem Text passiert? Vers 27, Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Geheiligt, geheilt. Er ist lebendig, er lebt noch. Jesus hat hier in unserem Text wieder eine Person geheiligt. Er hat durch seine Autorität diesen Dämon ausgetrieben. Und nun haben wir etwas Wunderbares von Jesus, das wir schon 50 Mal angeschaut haben in Markus Evangelium. Aber Markus möchte, dass wir zurück zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, ich muss Jesus vertrauen. Er ist mein Sieg in diesem Kampf, in dem ich mich finde. Ja, natürlich kann ich Jesus, die Herrlichkeit Jesus anschauen. Jeden Tag kann ich eine gute stille Zeit haben. Jeden Tag kann ich einfach mich beschäftigen mit der Herrlichkeit Jesus. Das sollen wir tun. Jeden Tag. Aber dann gehen wir raus vom Kammer oder vom Zimmer runter durch die Haustür und dann schauen wir diese Welt an und dieses Leben an und wir sehen ständig Probleme rumherum. Und in jedem Problem des Lebens müssen wir Jesus vertrauen. Er ist unsere Sieg. Und dann schau mal mit mir kurz Vers 28 an. Und als er in ein Haus getreten war, fragte ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Markus möchte auch, dass wir wissen, dass die Jünger versucht haben, diesen Dämon auszutreiben. Die haben versucht. Und dann haben sie die Frage gestellt, warum könnten wir ihn nicht austreiben? Alles, was wir versucht zu schaffen, alles, was wir versucht zu sagen, alles, was wir zu dem Dämon gesagt haben, im Namen Jesus. Wir haben vielleicht die Hände hochgehoben. Wir haben einfach alles getan, um diesen Dämon auszutreiben. Warum hat es nicht geklappt? Und in Vers 29, er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und dann haben wir Vers 30, eine neue Geschichte. Jesus gibt keine andere Anweisungen oder Erklärung, warum es so ist. Aber wenn ich diese Aussage von Vers 29 im Kontext anschaue, dann sehe ich auch, dass er den gleichen Punkt macht. Was ist eigentlich Gebet? Jesus hat nicht gesagt, dass wir eine bestimmte Art von Gebet haben müssen, um Krankheiten zu heilen. Er hat nicht gesagt hier, dass wir ein Ritual aufbauen müssen anhand dieses Text. Er hat einfach gesagt, es hat nicht geklappt, weil ihr nicht zu Gott gegangen seid. Ihr habt nicht gebetet. Ihr habt nicht gezeigt, dass ihr einfach dem Vater vertrauen. Und Markus möchte, dass wir alle diesen Text lesen und verstehen, ach, ich brauche einfach Jesus als meinen alltäglichen Sieg. Er ist der Sieger. Ich kann alles in ihm schaffen, was er möchte, dass ich in diesem Leben schaffe. Ich muss einfach verstehen, er ist herrlich, er wohnt im Himmel, oh, ich möchte gern da sein. Natürlich, ich wohne nicht da momentan, ich wohne hier auf der Erde. Ich bin in einem Krieg, einem geistlichen Krieg. Und während wir kämpfen hier für Jesus, dann müssen wir einfach ständig Jesus vertrauen. Und in dieser Weise werden wir im wirksamen Glauben wachsen. Aber hier ist, was sehr schwer ist für uns, nicht wahr? Wir können diese Geschichte anschauen, wir können diese Geschichte erklären, wir können sagen, wir müssen Jesus vertrauen. Aber ich verstehe auch, dass wir Probleme haben, die nicht so schnell erlöst sind. Es wäre so schön, wenn wir einfach ein Problem haben im Leben und wo wir einfach beten und Jesus vertrauen und das Problem weg ist. Und wir haben verschiedene Kämpfe, nicht wahr? Wir haben heute Morgen gehört, eine Familie, die in einem anderen Land wohnt und finanzielle Probleme hat. Es wäre sehr schön, einfach, wenn wir für Zimbabwe beten könnten heute Abend. Wir haben Vertrauen zu Jesus. Und alle finanziellen Probleme sind einfach weg. Das wäre schön. Oder vielleicht einige von euch haben physische Probleme. Vielleicht etwas nicht funktioniert in deinem Körper, wie das Ding funktionieren soll. Das passiert zu allen. Wir werden alle eines Tages sterben. Der Körper wird ausgeben eines Tages. Oder vielleicht möchtet ihr einfach etwas im Leben erreichen. Ziele, die ihr als eine Familie oder als eine Person habt oder haben. Und es klappt einfach nicht. Wir können sagen, okay, lasst uns einfach Jesus vertrauen heute und dann morgen werden wir alles erledigen. Wunderbar. Aber es passiert nicht in dieser Weise in unserem Leben und es ist auch okay so. In 2. Korinther 12, könnt ihr 2. Korinther aufschlagen? Und viele von euch kennen diese Bibelstelle sehr gut, von Paulus, 2. Korinther 12. In 2. Korinther 12 hat Paulus auch geschrieben, dass er ein Problem im Leben hat oder gehabt hat. Und er möchte gern, dass dieses Problem einfach weggeht. Aber das hat nicht passiert. Was hat er getan? Er hat gebetet. Gott, bitte, nimm diesen Dorn weg von mir. Es hat nicht geklappt. Er hat zum zweiten Mal gebetet, Herr, lieber Vater, bitte, nimm diesen Dorn weg von mir. Hat nicht geklappt. Zum dritten Mal hat Paulus gebetet, Herr, bitte, lieber Gott, mein Vater, ich habe Vertrauen zu dir, nimm bitte diesen Dorn weg von mir. Und Gott hat den Dorn nicht weggenommen. Und in Vers 9 von 2. Korinther 12 lesen wir, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das Ziel deines Lebens, das Ziel meines Lebens ist nicht hauptsächlich, alle Probleme zu lösen. Das Hauptziel meines Lebens ist, im Glauben zu wachsen, Jesus zu vertrauen, so eine Verbindung mit ihm zu haben, dass wenn ich Probleme erfahre in meinem Leben, wenn das Auto kaputt geht, wenn das Geld nicht da ist, wenn der Körper nicht funktioniert richtig, was auch immer passiert, dass ich so nah zu Jesus bin, dass ich diese Gedanken, diese größere Auffassung von seiner Herrlichkeit habe, dass ich sage, so ist das Leben, in dem ich wohne. Es ist einfach das Leben. Und eines Tages in den Himmel werde ich nicht mehr mit diesen Problemen kämpfen, aber ich freue mich heute, dass ich eine Gelegenheit habe, Jesus kennenzulernen und Jesus zu folgen. Und er ist treu. Er wird dir helfen, viel zu erledigen. Ich kann nicht verheißen, dass alles Geld kommen wird. Ich kann nicht verheißen, dass diese physischen, körperlichen Probleme, die wir haben, weggehen werden. Ich kann nicht verheißen, dass die Krankheiten weggehen werden. Das kann ich nicht sagen. Aber Jesus hat andere Verheißungen gegeben, anderes versprochen. Und wir können ganz genau Gott vertrauen in bestimmten Weise. 1. Korinther 10, 13. Wir sind in 2. Korinther. Könnt ihr ein paar Seiten blättern auf 1. Korinther 10, Vers 13. Wir haben in unserem Leben keinen Auftrag bekommen, Dämonen auszutreiben. Das kann ich euch auch sagen. Wir haben im Leben, wenn ich durch das Neue Testament lese, dann sehe ich nicht, dass wir den Auftrag bekommen haben, Dämonen auszutreiben. Aber Wir haben den Auftrag bekommen, im Licht der Herrlichkeit Jesus zu leben, um ihn zu verherrlichen. Und hier in 1. Korinther 10, 13 lesen wir, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott ist aber treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eurem Vermögen versucht werden, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich kann nicht verheißen im Leben, dass die Krankheiten einfach weggehen werden. Das ist nicht, was Gott vorgesehen hat. Ich kann auch nicht sagen, dass wir immer so viel Geld haben werden, wie wir haben möchten, oder dass wir immer etwas Gutes erfahren im Leben. Das Leben kann schwer sein, aber ich kann auch hier versprechen, ich kann euch sagen, euch ermutigen, es gibt nichts, keine Versuchung in diesem Leben, die so groß ist, dass Gott uns nicht helfen kann, durch dieses Problem zu kommen und Jesus zu verherrlichen. Wir müssen einfach Gott vertrauen. Und ich verstehe auch, einige von euch sind vielleicht ein bisschen entmutigt durch das Leben, und ich möchte sanftmütig mit euch sein und ich möchte euch ermutigen, Jesus mehr und mehr in dieser Weise zu vertrauen, Gott zu vertrauen, nicht zu sündigen. Ich würde auch sagen, einige von euch sind nicht vielleicht enttäuscht in diesem Bereich oder entmutigt in diesem Bereich, ihr seid einfach faul. Und ihr vertraut Gott nicht und ihr sündigt. Und es ist okay bei dir, weil du Gott nicht vertraust. Zum Beispiel, und ich verstehe auch, ich bin immer der Good Cop hier in der Eckstein-Gemeinde und ich möchte sanftmütig, ich möchte ermutigend sein, aber Philipper 4, 6 und 7, eine Bibelstelle, alle Bibelstellen, die ich nenne, sind sehr bekannt. Philipper 4, 6 und 7, kennt ihr Philipper 4, 6 und 7? Und wenn du nicht Ja sagst, dann bitte schlag Philipper 4, 6 und 7 auf. Schlag Philipper 4, 6 und 7 auf und schaut diesen Text auch an. Wir sind in einem geistlichen Kampf, nicht wahr? Wir finden uns hier auf dieser Erde. Wir Satan immer gegen Gott kämpfen. Wir haben auch von Johannes 10, 10 gelesen, Satan möchte dich zerstören. Er möchte Probleme für dich schaffen. Und hier haben wir in Philipper 4, 6 und 7 Anweisungen von Gott, wie wir ihn verherrlichen können, wie wir ihm folgen können. Gott hat klar und deutlich zu dir gesagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euren Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Eine Verheißung von Gott. Er hat versprochen, uns zu helfen, wenn wir Angst haben. Wir müssen einfach Gott vertrauen. Und Satan versucht, und ich kann nicht sagen, ja, nach jedem Baum, Satan oder ein Dämon ist bereit, dich zu fangen. Das kann ich nicht sagen, aber wir verstehen von der Bibel, in diesem geistlichen Kampf, in diesem geistlichen Krieg, es gibt eine Mächte, die gegen Gott kämpfen möchten. Um gegen Gott zu kämpfen, wird diese Mächte versuchen, auch Angst in dir einfach anzuregen oder einfach anzuzünden, damit du ängstlich bist. Gott hat gesagt, keine Angst, keine Angst. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir müssen einfach Gott vertrauen. Wir müssen durch die Herrlichkeit Gottes ihm vertrauen, ihm folgen. Hier ist vielleicht ein zweites Beispiel. Ich habe drei mitgebracht. Ich habe noch zwei Minuten. Das zweite Beispiel, wo wir von 1. Korinther 10 sagen können, wir können Sieger sein in Christus. Wir müssen einfach glauben. Ich kann nicht versprechen, dass das Geld immer da sein wird. Ich kann versprechen, aber jedes Mal, wenn du versucht bist, ängstlich zu sein, kannst du gewinnen. Auch Unreinheit, 1. Thessalonicher 4, 3. Paulus hat geschrieben, der Heilige Geist hat durch Paulus für uns geschrieben, denn das ist der Wille Gottes, ganz klar und deutlich, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Eine klare Anweisung von Gott. 1. Korinther 10, 13, wir verstehen, dass Gott niemals uns eine Versuchung lassen wird oder geben wird. Ich meine nicht, dass Gott uns versucht, aber es gibt keine Versuchung in deinem Leben, die Gott lässt, die zu groß ist, wo du nicht siegen kannst. Du musst einfach Jesus vertrauen. Er möchte, dass du heilig bist, dass du rein bist. Aber so oft stehen wir in einer Versuchung und wir versuchen einfach, etwas zu tun in unserer Kraft. Wir versuchen einfach zu zeigen, dass wir mächtig in uns selbst sind. Und Gott sagt, nein, das stimmt nicht. Wir müssen Gott beten. Hier ist das dritte Beispiel, kaputte Beziehungen. In diesem Krieg, in diesem geistlichen Krieg, Satan und seine Mächte versuchen, Beziehungen zu zerstören. Er ist so gut. Er kann so viel gegen Gott schaffen, wenn er Beziehungen zerstört. Und es passiert jeden Tag. Nicht nur bei der Arbeit, aber auch in christlichen Familien, wo Beziehungen zerstört und kaputt sind. Auch in Gemeinden, wo Beziehungen einfach zerstört und kaputt sind. Aber wir haben Epheser 4, 31 und 32, wo Gott für uns aufgeschrieben hat, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was möchte Gott von uns? Dass wir einander vergeben. Aber jedes Mal, wenn wir sagen, ihr kann ich nicht vergeben, ihm kann ich nicht vergeben, ihnen kann ich nicht vergeben, dann zeigen wir einfach, dass wir Gott nicht vertrauen. Was brauchen wir dann? Wie können wir in dieser Weise wachsen? Wie können wir Jesus anschauen, alles, was er tun kann? Wie können wir im Glauben wachsen? Zurück zu Epheser 6. Wir haben Epheser 6 vorgelesen, 6,12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, das verstehen wir. Das haben wir aber in Vers 11 gelesen. Es ist einfach so in diesem Leben. Daher sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen ihm vertrauen. Er hat alles geschaffen, was wir brauchen, um Gott zu gefallen, um Gott zu ehren. Jesus ist unser alltäglicher Sieg. Das Leben hier auf der Erde ist ein geistlicher Krieg. Wie werden wir diesen Krieg gewinnen? Nur durch Jesus Christus. Er ist unser Sieg. Wir müssen an Jesus glauben, wir müssen ihm vertrauen. Werdest du dich diese Woche hingeben, um Jesus anzuschauen und in wirksamen Glauben zu wachsen? Heute haben wir zwei grundlegende Wahrheiten gesehen, die uns helfen, im wirksamen Glauben zu wachsen. Wir müssen verstehen, dass wir in einem Kampf sind, einem geistlichen Kampf sind, und wir müssen verstehen, dass Jesus der Sieger ist und dass durch ihn können wir auch gewinnen. Die Jünger könnten es nicht in sich selbst, aber mit Jesus können sie. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben diese Geschichte in Markus 9 angeschaut. Und Herr, wir haben auch die Worte von diesem Vater gesehen, wo er einfach geäußert hat, hey, wenn du etwas könntest. Und Herr, wir möchten nicht diese Einstellung in uns haben. Herr Jesus, wir möchten, dass wir so eine Beziehung mit dir haben, so eine Verbindung mit dir haben, wo wir überzeugt sind, dass du das schaffen kannst. Und Herr, wie wir einfach im Kontext der Bibel sehen, wir verstehen, dass nicht alle Anfechtungen, die wir hier erfahren oder haben im Leben, sofort weggehen werden. Aber wir haben auch im Kontext, im großen Kontext des Neuen Testaments gesehen, dass was wir tun müssen, um dir zu folgen, können wir tun mit deiner Hilfe. Herr, es gibt keine Ausrede, es gibt nie eine Zeit, wo wir sagen, dass wir sündigen müssen. Herr, wir haben alle die Kraft, die wir brauchen von dir. Und in dir, Herr, wir möchten einfach, dass wir die Gnade, die wir brauchen, in dir finden, in dieser Verbindung mit dir, Herr, dass wir auch die, dass wir Freimut haben, um auf zu dir zu kommen, zu deinem Thron, Herr, wo wir Gnade und Barmherzigkeit finden können, wenn wir die brauchen. Herr, wir verstehen, dass dieses Leben schwer ist, aber Herr, wir wissen auch, dass du bei uns bist. Du hast diese Welt über oder gewonnen oder gesiegt, Herr, du bist der Sieger und wir möchten einfach in diesem Sieg mit dir leben. Zu deiner Ehre. Amen.